Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Heute tagt die DAAA, also die Digital Asset Association Austria, und beschäftigt sich mit den brennendsten Fragen im Krypto-Universum und was das alles für Startups und Investoren zu bedeuten hat. Steuern, Mika, Tokenisierung und Stablecoins und die vielen Facetten der neuesten Entwicklung kennenzulernen, habe ich heute zwei ausgewiesene Experten bei mir im Podcast, und zwar Nathalie Enzinger. Sie hat ihre eigene Kanzlei in Graz und ist spezialisiert auf Steuerfragen bei Crypto-Assets, und Oliver Stauber, seines Zeichens Chief Legal Officer bei Bitpanda. Hallo Nathalie, hallo Oliver.
Hallo.
Hallo zusammen.
Telemgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telemgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.telemgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. Genau, starten wir mal gleich ins Thema rein. Unsere Hörer, unsere Hörerinnen, die sind ja richtig ins Krypto-Thema verliebt, aber ich will euch mal fragen, einer neuen Studie zufolge ist Europa der größte Markt für Krypto-Assets, also gar nicht China oder die USA. Hättet ihr das eigentlich gedacht?
Ja, also ich hätte mir das jetzt nicht gedacht, das ist eigentlich sehr überraschend. Ja. Ich weiß nicht, Oliver, wie du das siehst.
Ja, durchaus auch, wobei man natürlich schon sagen muss, dass man in der letzten Zeit und vor allem in diesem Jahr einen enormen Aufschwung auch in Europa gesehen haben, auch natürlich auf unserer Plattform sozusagen. Aber ich glaube, das Thema ist ja richtig groß angekommen mittlerweile, wird natürlich noch größer, und anderswo China natürlich mit den regelmäßigen Bann, den sie da auf Krypto legen, und die USA mit den dementsprechenden Restriktionen haben es vielleicht dort jetzt noch schwerer gemacht, als es aktuell gerade in Europa läuft. Ja.
Also in Europa beschäftigt man sich intensiv mit dem Thema und natürlich auch in Österreich. Die schon erwähnte Digital Asset Association Austria, der ihr beide ja angehört, beziehungsweise an deren Tagung ihr beide teilnehmt, die beschäftigt sich natürlich ganz intensiv mit all diesen Themen, Crypto Assets, Tokenisierung und so weiter. War mal aus eurer Sicht, was sind denn so die brennenden Themen derzeit, die bei der DAAA so diskutiert werden?
Ja, ich meine, also was immer sehr brennt oder jeden eigentlich unter den Fingernägeln brennen sollte, ist das Thema Steuern. Da gibt es halt sehr, sehr viel Themen, die halt nicht geklärt oder die halt fragwürdig sind. Das ist ein Prozess, der wird, glaube ich, noch lange dauern, dass der Regulator oder der Gesetzgeber da ein bisschen, wie soll ich sagen, ich meine, es ist jetzt eine Steuerreform angekündigt, das muss man natürlich auch einmal erwähnen, ja, wo auch die Krypto-Assets ja auch einfließen sollten. Also ich bin sehr gespannt, was da kommen sollte. Also aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es natürlich sehr löblich, wenn wir eine ähnliche Besteuerung hätten wie bei den Aktien. Das ist, glaube ich, auch in der Community, glaube ich, durchwegs sehr, sehr, also meinen Klienten wäre das teilweise sehr, sehr wünschenswert. Ja. Man wird sehen, was kommen wird, ja, aber wie gesagt, man wird schauen, also was wenn der Oliver dazu sagt, aber...
Ja, gern, also hast natürlich vollkommen recht. Erfreulicherweise kann ich berichten, dass das Finanzministerium da auch mittlerweile aufgewacht ist und dem Finanzminister das, glaube ich, ein großes Anliegen ist, da hier auch jetzt Tempo zu machen und das in den Griff zu bekommen. Wir waren vor kurzem geladen mit einer ganzen Abordnung beim Sektionschef in der Steuerabteilung im Finanzministerium, wo wir ein bisschen fachsimpeln durften und uns austauschen durften, nachdem er nach einem der letzten Events quasi ich ein kleines Interview gegeben habe und ihnen vorgeworfen habe, sie sind Jahrhunderte hinten nach, sowohl von Knowledge als auch von der Umsetzung. Hat er mir nicht ganz übel genommen, zumindest hat es zu dem Termin geführt, und sie haben dann gesagt, na, sie arbeiten dran, weil vielleicht für unsere Hörer, die es nicht wissen, die letzten Kommentare und Richtlinien dahingehend sind, glaube ich, aus 2017 oder was, Nathalie, korrigiere mich. Sprich, da war das Thema jetzt noch nicht so an der Tagesordnung und nicht so in der Breite angekommen, wie es aktuell ist. Und jetzt haben sie aber gesagt, nein, sie wollen das zeitnah auch ändern, ja, möglicherweise tatsächlich noch mit der nächsten Steuerreform. Und es geht alles in die Richtung, die Nathalie sich auch wünscht, ja, dass hier die Kryptobesteuerung an die sonstige Besteuerung von Wertpapieren angeglichen wird und vereinheitlicht wird am Ende vom Tag. Das ist ein wesentliches Thema, die Steuern, die DAA betrifft, die uns quasi als Player am Markt natürlich auch betrifft, beziehungsweise vielmehr unsere Kunden. Was tut die DAA in dem Zusammenhang? Wir versuchen uns das Thema auch durchaus akademisch anzusehen und hier natürlich in Form von Policy Letters und dergleichen auch durchaus schlaue Ratschläge zu geben, via Brief und aber auch via Aussendung, um hier, und das ist eine der Aufgaben, die die ADIMA uns vorgenommen haben, umzusetzen, hier auch durchaus ein bisschen für die Crypto-Economy in Österreich hier was zu bewegen und ein positives Umfeld zu schaffen.
Lasst uns gleich mal beim Thema Steuern bleiben. Das ist ja ganz interessant, denn so wie ich es verstehe, ist ja Österreich derzeit sehr attraktiv, was das Thema angeht. Also da gibt es ja diese Einjahresfrist, also wenn ich Bitcoin und Co. länger als ein Jahr halte und dann daraus möglicherweise Gewinne erziele, dann muss ich die nicht versteuern. Soll sich das ändern?
Also richtig, also zurzeit ist es so, dass Sie als typischer Hodler, ja, haben Sie im Kryptoassets nur zu versteuern, wenn Sie innerhalb der Jahresfrist das verkaufen oder tauschen in andere Assets. Ich meine, im Prinzip ist es, wie gesagt, es ist attraktiv, es klingt immer sehr attraktiv, aber man muss halt bedenken, dass die Leute meistens sehr, sehr untriebig sind halt, oder zumindest die zu mir kommen, und da bleibt es halt nicht nur beim typischen Hodeln, sondern da wird halt dann auch irgendwie, wenn wir jetzt davon sprechen, es wird teilweise halt im DeFi-Bereich agiert, ja, das darf man nicht vergessen, es kommt sehr stark, dann das neue Thema NFTs, da ist ja steuerlich auch ein sehr, sehr großes Minenfeld, ja, was da auf uns zukommt, und das alles sind natürlich Themen, also ich glaube schon, dass jetzt die jetzige Steuerreform, die kommt, die wird das nicht alles abdecken können, also auch wenn die Krypto ist, die werden einmal grundsätzlich die Grundsätze, die werden immer vielleicht sagen, okay, sie werden das Thema Krypto jetzt analog zu den Aktien vielleicht sehen, zu Eingriff das Kapitalvermögen. Sie werden aber nicht, also sie werden vielleicht eine Behaltefrist sowas wieder einführen, das ist ja bei den Aktien angedacht, dass man sagt, man möchte wieder eine Haltedauer einführen, die kann aber, die wird sicher nicht so kurz sein, wie es jetzt die Jahresfrist ist, sondern die wird länger werden. Ich hoffe nicht, dass sie zu lang wird, weil das wird dann natürlich die Krypto-Assets-Halter auch treffen. Die werden dann wahrscheinlich länger diese Assets halten müssen, damit sie überhaupt in der Steuerfreiheit reinkommen. Ne? Und was natürlich wünschenswert ist, dass die kurzfristigen Verkäufe innerhalb dieser Jahresfrist oder dieser neuen Haltefrist jedenfalls an eine Sondersteuersatz mit 27,5 zuzuführen sind. Das ist das, wofür ich eintreten würde. Und es wird, wenn wir sehen, es wird ja jetzt, wenn es wirklich so weit kommt, es werden natürlich dann ja gewisse Gesetzesvorschläge ausgearbeitet werden. Da wird die DAA sich auch in der Form jetzt auch ihren Input liefern, dass wir Sachen vielleicht für gut erachten oder für nicht so gut erachten werden. Und das ist unsere Aufgabe, ja, dass wir eigentlich den Standort Österreich, wir möchten einen möglichst attraktiven Standort auch für die Krypto-Businesses haben, logischerweise. Und das ist so unsere Aufgabe. Und da werden wir sicher uns
Teil dabei haben. Du hast ja da offenbar tiefere Einblicke. Was glaubst du, ist denn wahrscheinlich? Welche neue Regelung wird da kommen?
Na, es geht genau in die Richtung, was die Nathalie gesagt hat, also Sondersteuersatz für die Kryptoassets und eine neue Art der Haltedauer. Was sie uns leider sofort gesagt haben, was aber auch zu erwarten war, dass nicht beides geht, ja, also im Sinne von Sondersteuersatz und Steuerfreiheit nach der Haltedauer, das wird es so nicht ganz spielen, nämlich noch schon nach einem Jahr. Aber ich bin ganz bei der Nathalie bei dem Thema, dass hier vor allem auch, und das ist auch eine Aufgabe der DAA, hier mal Rechtssicherheit herrschen muss. Ja? Und das ist zurzeit nur bedingt gegeben, sagen wir mal so. Und das gehört hergestellt. Und vielleicht, was ich noch ein bisschen kritischer sehe, Nathalie, ist, das Thema NFT und DeFi ist im Finanzministerium, glaube ich, bei unserem Gespräch zum ersten Mal gefallen. Also da haben Sie noch überhaupt keinen Plan, was Sie mit dem machen sollen. Ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, da gibt es auch regelmäßige Abstimmungen der Finanzminister in Europa, weil hier natürlich keiner vorpreschen möchte und irgendwie irgendwas im Alleingang festlegen und entscheiden möchte. Also ich glaube schon, dass die da auf europäischer Ebene auch schauen, dass sie sich irgendwie abstimmen. Wir wollen natürlich Steuerangelegenheiten nach wie vor Ländersache ist, aber trotzdem traut sich da nicht wirklich einer alleine drüber. Deswegen wird es meiner Meinung nach eine typisch österreichische Lösung geben im ersten Wurf. Sprich, wir werden die Kryptos wahrscheinlich angeglichen sehen an andere Wertpapiere, aber nicht notwendigerweise jetzt mit einem ganz großen Wurf kommen, wo auch gleich NFTs, DeFi und was noch sonst alles kommen möchte in der nächsten Zeit mitregeln.
Okay, aber das heißt, wenn die österreichische Regierung das sehr streng regelt, besteht dann die Gefahr, dass man die Anleger, die Krypto-Trader verschreckt und die dann ins Ausland flüchten?
Was passiert ja in Deutschland, was passiert da zurzeit? Ne? Im Wort, da gibt es diesen Entwurf zu dieser Krypto-Assets-Besteuerung, der jetzt nur noch, es ist ein Entwurf, also eine Art Richtlinie des deutschen BMFs, eine Verwaltungsanweisung ihrer Behörden gegenüber, wie sie damit umgehen sollen. Da gibt es eben so, der ist 30 Seiten und der regelt ja auch nur die rudimentäre Besteuerung. Ja? Aber da ist eben, die haben eine Verlängerung der Haltefrist, wenn du stakest, ja, auf 10 Jahre. Ja? Und das ist schon so, also wie das gekommen ist, habe ich in meiner Kanzlei einige Anrufe gehört, so quasi, was ist, wenn ich wieder zurückgehe nach Österreich, weil eigentlich bin ich ja Österreicher, gehe wieder zurück, lebe wieder dort, wie schaut da die Besteuerung aus? Ja? Also es ist schon immer wieder, ich sehe das auch, dass es gibt schon diese, wenn man ein gewisses Portfolio an Kryptovermögen hat, ja, und man kann das durch einen Wohnsitz wirklich effektiv verlagern in ein anderes Land, was attraktiv ist, das passiert zurzeit auch.
Ja, aber es ist natürlich, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ist natürlich sehr vereinzelt. Ja. Ich persönlich kenne liebe Freunde, die rechtzeitig mit Krypto begonnen haben und jetzt das als Haupteinkunftsquelle natürlich nutzen, und der sitzt dann halt in Portugal, auf Malta oder überhaupt auf BBI oder sonst irgendwo an einem schönen Platz in dieser Welt, wo es keine Steuern gibt, ja, oder weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt nicht ganz Österreich seinen Wohnsitz verlegen wird, nur weil es ein bisschen Krypto-Traden am Ende vom Tag. Ja. Was vielleicht aber in dem Zusammenhang, Nathalie, wir auch hier diskutieren können und sollen, ist eher das Thema DRC8 und so weiter, ja. Sprich auch die Meldepflichten der dementsprechenden WASPs und die Kommunikation mit den Finanzämtern. Ich glaube, das wird mindestens einen so großen Impact haben wie die Steuerberechnung und Steuerhöhe an und für sich selbst. Aber das ist natürlich wieder ein EU-Thema, und das heißt, Flüchten innerhalb von Europa ist nicht wahnsinnig hilfreich. Ja. Da muss man schon in den Flieger steigen, der auch über See irgendwo ansteuert.
Okay. Oliver, lass uns gleich beim Thema DRC8 bleiben. Da gibt es ja auch einige Schwarzmaler, die irgendwie so sagen, Bitpanda und andere Broker und Exchanges, die kann man dann gleich gleichschreiben mit dem Finanzamt, weil ihr in Zukunft die Daten, die Transaktionsdaten der User eigentlich an die Finanzämter weitergeben müsst. Wie wird das in der Praxis sein? Ist das die Schwarzmalerei oder ist es dann am Ende doch so?
Naja, als CEO muss ich da natürlich darauf antworten. Es wird so sein, wie es das Gesetz vorschreibt, und wir werden danach handeln müssen. Ja. Mindestens gleich spannend ist ja aber dann die Zusammenschau mit der Geldtransferverordnung, Kryptotransferverordnung, wo wir nicht nur dann über die DRC möglicherweise die Transaktionen ans Finanzamt melden müssen, sondern auch die Pseudonymität der Blockchain mehr oder weniger aufheben. Ja. Und das in der Zusammenschau wird natürlich einen riesen Impact auf das gesamte Krypto-Business haben. Ja. Nur, ich glaube mal, erstens, an Legit-User wird das jetzt nicht wahnsinnig stören. Ja. Also wenn der nicht vorhat, irgendwas zu drehen, warum soll ihn das stören? Und darüber hinaus, er kriegt es ja nirgendwo anders besser, außer bei irgendwelchen schwarzen Schafen, die halt dann irgendwo auf BBI hocken oder so. Ja. Und auch dann ist er halt dann mit einem Fuß im Kriminal, und das muss dem oder derjenigen dann halt auch bewusst sein. Kann man natürlich machen, ja. Man kann auch auf dem Schwarzmarkt mit irgendwelchen Taschen dealen, aber das ist dieselbe Kategorie dann am Ende vom Tag. Ja. Und ich war immer schon ein Verfechter, Nathalie weiß es, und bin es nach wie vor und bin es auch hier, dass es hier für alle Regeln gibt, an die sich zu halten ist. Ja? Und wer das nicht tut, sucht sich entweder andere Plattform und oder anderes Business, weil ich glaube, nur das regulierte und das ordentliche Business quasi soll eine Zukunft haben in dem Bereich.
Nathalie, DRC8, was sagst du dazu? Welche Auswirkungen könnte das haben?
Vielleicht sollte man den Usern nochmal erklären, was genau vielleicht geplant ist. Ist auch wichtig. Also grundsätzlich sollten einfach so Intermediäre, sage ich jetzt einmal in erster Linie, also so wie Bitpanda, sollten eben einer gewissen Verpflichtung auferlegt bekommen, dass sie eben, wie auch immer, auf Transaktionsbasis oder wie auch immer dann das ausgestaltet sein wird, dass sie eben eine Meldung machen. Ja? Also ihr werdet dann wahrscheinlich auch nicht nur den Namen, KYC und alles mögliche, ihr müsst auch die Steuernummer wahrscheinlich abfragen, dass das jeweilige und wo er ansässig ist. Ne? Und der Sinn sollte sein, dass halt dann dieser Bitpanda sollte dann oder ist verpflichtet, ja, eine Meldung zu machen an die jeweiligen Finanzverwaltungen, wo eben diese Steuerpflichtigen ansässig sind. Ja? Also das heißt dann zum Beispiel, der Deutsche kauft bei Bitpanda irgendwelche Kryptos und dann irgendwann kommt halt eine Meldung, also schlussendlich soll die Besteuerung sichergestellt werden. Das heißt, er Finanzamt in Deutschland kriegt dann über einen Umweg dauert wahrscheinlich ein paar Jahre bei unserer Verwaltung oder wie auch immer, ja, kommt auf Zettel und sagt, okay, bitte, der hat da Kryptoassets gekauft, bitte, ist das in der Steuererklärung eingemündet oder nicht, und so kann man das halt überprüfbar machen. Ich will vielleicht auch eins noch, es gibt zwar momentan noch keine solche Meldeverpflichtungen für den Kryptobereich, aber ich habe immer wieder zu tun, das ist ganz eigentlich sehr interessant, die nordischen Länder, zum Beispiel Finnland, ja, da gibt es Plattformen, wenn sie dort Bitcoins kaufen oder verkaufen, die machen jetzt schon freiwillige Meldungen nach Österreich. Das ist immer wieder, kommt immer wieder eine Plattform, die ich es nicht nenne, eigentlich jetzt, immer wieder habe ich die in der Kanzlei, weil da einfach, die Leute, ich habe einen Vorhalt gekriegt vom Steuer, von meinem Finanzamt, ich möge doch bitte, ich habe dort gekauft, ja, und ich muss jetzt klarlegen, was ich dort gemacht habe und ob ich ja irgendwelche Steuerpflichten habe, die ich jetzt nicht in der Steuererklärung erklärt habe. Ja. Also das kommt jetzt auch schon ein bisschen, aber es gibt jetzt freiwillige Dinge, die sich halt gewisse Plattformen unterwerfen. Aber along, also ich sehe das auch für sinnvoll. Das ist ja bei den Banken nichts anderes. Also das ist ja, die Banken haben genau das Gleiche. In Wahrheit, es sollte halt nicht überbürdend sein. Das heißt, ich würde diese Krypto, also wenn das kommt, dann muss es genauso fair sein wie zumindest. Es soll keine Verwaltungsaufwand produzieren bei den Unternehmen. Das ist halt, dafür bin ich nicht.
Also Punkt 1, ja, das wird auf jeden Fall zu Verwaltungsaufwand führen, ja. Und aber für die Hörerinnen und Hörer nochmal klarzustellen, das ist noch nicht umgesetzt, ja. Und also nicht Gesetz, und auch hier bei Bitpanda passiert das zurzeit nicht, muss man ganz deutlich und klar sagen. Und wir werden uns dann ganz genau anschauen, wie der österreichische Gesetzgeber das hier umsetzt, was für Verpflichtungen wir wirklich haben. Es gibt noch überhaupt keine klaren Aussagen dahingehend, was da kommen soll, sondern eben nur diese Richtlinie mehr oder weniger auf EU-Ebene, die sagt, was ungefähr passieren soll. Ja. Dasselbe mit der Kryptotransferverordnung, Geldtransferverordnung, die auch kommen wird, aber wo wir noch nicht wissen, wo, aber zum Beispiel vielleicht auch spannend, ja, es Finanzinstitute gibt, sagen wir es mal so, in der EU, ohne den Namen zu nennen, die das jetzt schon einfordern. Ja, wo wir auf der anderen Seite stehen und sagen, die kommen zu uns und sagen, okay, ihr habt da den Kunden XY, der ist auch bei uns Kunde, sagt uns dem seine Transaktionen. Ja. Wo wir dann aber natürlich sagen, liebe Freunde, es gibt sowas wie die DSGVO auch noch, also für die Hörerinnen und Hörer hier, die Datenschutzbestimmungen gelten natürlich auch bei uns, und wir machen hier nicht auf erste Anfrage irgendwelche Austausch von Kundendaten.
Ja. Mhm. Ja, aber es deutet vieles darauf hin, dass mehr verifiziert wird, mehr dokumentiert, mehr Daten an Behörden gehen werden. Ganz generelle Frage, geht da nachher nicht der große Reiz von Krypto verloren? Das ist ein ganz großes Asset von Krypto-Währungen, dass man die auch anonym und ja, eigentlich vorbei an den traditionellen Finanzmärkten benutzen kann?
Also im Steuerrecht ist Anonymität sowieso immer sehr problematisch. Ja. Das heißt, das ist einfach, das ist, fängt an, also wie gesagt, ich achte das, also, ich habe auch diese ganzen Privacy Coins also selber persönlich nie toll gefunden. Ja. Das heißt, weil sie das Problem haben, dass sie dann im Nachhinein überhaupt nichts mehr tracken können, sie können auch nichts mehr berechnen, und das führt zwangsläufig, wenn sie mit solchen Coins was machen oder was steuerlich relevante Sachverhalte verwirklicht haben, zu einer Problematik, weil der Behörde gegenüber nichts mehr darstellen kann. Ja. Deswegen ist so meine, also ich finde das, also dieses, der Reiz macht ja das nicht nur aus. Also ich finde, der Reiz, ganz andere Reize hat das Krypto-Assets. Also es gibt so viele Dinge oder so viele Projekte, die da ja andere Vorteile bieten. Also das ist für mich jetzt kein Thema, dass ich sage, das ist jetzt ein No-Go, dass das nicht mehr so funktioniert.
Vielleicht darüber hinaus, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass Krypto vielleicht auch erwachsen wird bis zum gewissen Grad. Na, es war natürlich in die 2010er Jahre fortfolgende eine Spielwiese von verschiedensten, auch, muss man sagen, ja, Playern, die halt geschaut haben, was man alles damit tun kann. Ja? Und ich meine, es ist ja bis heute kein Legal Tender in dem Sinne, außer in El Salvador, wie wir wissen, wo man das als Zahlungsmittel anerkannt wurde, der Bitcoin. Vielmehr ist es aber, glaube ich, mittlerweile herangewachsen, zumindest der Bitcoin selbst, aber vielleicht auch die eine oder andere Kryptowährung unter Anführungszeichen, als Anlageasset, ja, als Erweiterung des Portfolios für vernünftige Veranlagung. Da muss man und kann man auch feststellen, dass immer mehr auch institutionelle Anleger kommen, dass immer mehr Interesse auch von Family Offices, Fonds und so weiter hier besteht, das zusätzlich zu nutzen als Asset. Das tut dem Markt gut, das tut dem generellen Umfeld gut. Aber das bedingt auch genau diese Regulierung, weil die natürlich sonst nicht in das Asset hineingehen könnten und dürften, wenn das noch immer der wilde Osten in dem Fall wäre, dass es einmal war. Ja? Und deswegen muss ich auch dazu sagen, ist das der richtige Weg aus meiner Sicht hier. Wenn man das als Anlage gut sehen will oder als Veranlagung und sich selbst hier quasi eine Portfolio-Durchmischung herstellen will, die ein bisschen mehr Gewinnchancen hat, aber wie wir wissen, natürlich auch höhere Verlustchancen am Ende vom Tag oder höhere Verlustgefahren, dann muss das so ablaufen. Für alles andere, ja, bin ich mir ohnehin sicher, dass es Weiterentwicklungen geben wird von allem Möglichen, wo man wieder neue Wege finden wird, um die Use Cases, die du vielleicht meinst, auch wieder zu bewerkstelligen.
Lass uns noch einen Blick in die Zukunft des Marktes werfen. Wir haben jetzt viel gehört über anstehende Regulierungen. Was würdet ihr meinen, werden dann irgendwann mal so große Player wie Binance zum Beispiel, ist ja gleich das prominenteste Beispiel, oder auch Tether, der Stablecoin, werden die irgendwann einmal wegfallen müssen, weil sie einfach am Ende illegal oder irgendwie so in einem ganz dunklen Graubereich agieren? Was ist da eure Prognose?
Vielleicht fange ich in dem Fall an. Ich glaube, sie werden sich sehr stark wandeln. Ja? Also sie haben begriffen, und das sieht man zum Beispiel auch, kann man jederzeit auf die Homepage gehen bei ihnen, die suchen zurzeit, glaube ich, irgendwie 200, 300 Leute weltweit und am meisten davon in Europa. Und die Hälfte davon sind, glaube ich, Menschen wie meiner einer, die irgendwie Ahnung von Recht und Regulatorik haben, weil sie eben festgestellt haben, wenn ihnen die Regierungen hier wirklich stark dazusteigen und hier vor allem die Möglichkeiten nehmen, Fiat-Onboarding zu haben, sprich Fiat-Ein- und Auszahlungen sperren, weil sie einfach den Finanzinstituten sagen, oder denen sagen, wir strafen euch, wenn ihr hier das zulasst, dann haben die natürlich ein Issue. Natürlich ist mittlerweile sehr viel Krypto in Umlauf und man kann auch Krypto rein, Krypto raus machen bei Binance, aber das große Geschäft ist nach wie vor, zumindest was die Anleger anbetrifft, hier natürlich irgendwann auch mal, insbesondere wenn es dann nach einem Jahr steuerfrei ist wie in Österreich, auszucashen und vielleicht in andere Assets wieder zu gehen oder sich ein schönes Haus zu kaufen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das tut ihnen richtig weh und die wachen dann auch auf. Und es wird sicherlich ein paar geben, die es nicht schaffen werden. Ja, muss man auch dazu sagen. Aber speziell die Großen, denke ich schon, dass sie ihr gut verdientes und vieles Geld, das sie haben, nämlich auch in Fiat, hier dazu verwenden werden, die dementsprechenden Märkte auch sauber zu bearbeiten. Und das ist auch das, wo ich sage, das ist in Ordnung dann. Wenn wir hier ein Level Playing Field haben, speziell in Europa, wo ich sage, alle müssen nach denselben Spielregeln spielen und die Besten werden es halt dann schaffen, dann ist das auch in Ordnung.
Das heißt, regulierte Firmen gewinnen am Ende.
Genau, das ist ja auch so. Also ich glaube, Binance hat da sicherlich viel gelernt. Man hat immer nie so genau gewusst, oft auch, also ich habe auch noch verfolgt das in den Medien, aber es war immer ein bisschen fragwürdig, wo die überhaupt einen Sitz haben und so weiter. Und ich glaube, das ist schon etwas, und das ist auch irgendwie unfair, den Compliant Unternehmer, die wirklich compliant sind, einfach das unfair denen gegenüber, dass man sagt, okay, es gibt solche wirklichen, man will es nichts unterstellen, aber halt einfach Schlupflöcher, die gesucht werden, das muss man halt irgendwie dann doch flicken, weil halt einfach dann im Sinne auch jetzt hinsichtlich des Steueraufkommens und sowas, das ist ja alles nicht im Sinne des Regulators, dass dann halt einfach große Player sich da den Markt selber machen. Also das, da muss ihnen Oliver recht geben und es wird sicher einige nicht, es werden sicher viele auch nicht überleben, ja. Aber man wird sehen, also spannend wird es jedenfalls bleiben, was dann auf uns zukommt.
Und vielleicht noch zur Tito-Frage, ja, das führt uns gleich zum nächsten Thema, das du schon ursprünglich angesprochen hast, zu Mika. Das wird sehr stark dort reguliert werden. Kann man ja ruhig auch sagen, und ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, einer der Hauptgründe für Mika ist ja gewesen der Libra oder jetzt die, wie er heißt, von Facebook und die Angst davor vor allem, ja, weil sie wirklich befürchten, also die EU-Kommission und die dortigen Player, dass das massive Auswirkungen auf den Kapitalmarkt hat, massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr hat. Diese Befürchtung teile ich auch durchaus. Ja, also das könnte natürlich einen massiven Impact haben und dass sie hauptsächlich das verhindert haben. Wir hatten ganz tolle Gespräche mit EU-Kommission, mit Direktion, aber auch mit dem zum Beispiel Berichterstatter im EU-Parlament hinsichtlich der Mika. Und der hat uns ziemlich offen gesagt, also ihm ist eigentlich fast alles wurscht, ja, und nimmt unseren Input gerne auf, den wir haben, weil es waren dort wirklich ein paar Themen drin, die kritisch gewesen wären. Die haben sie, glaube ich, auch mittlerweile alle planiert, außer eben das Thema Stablecoin und das Thema Diem, das wollen sie mit aller Macht verhindern.
Vielleicht muss man, kurz zur Erklärung noch sagen, MiCA ist ja eine geplante EU-Regelung, die gewisse Grenzen vorsieht, wenn jemand einen Stablecoin einführen will. Ich glaube, ab einer Marktkapitalisierung von 5 Millionen Euro muss der dann registriert werden. Man muss dann wahrscheinlich eine Bank sein, um das überhaupt machen zu können.
Und der Niederlassung in Europa, wo man dich erwischen kann, ja, und dich auch abdrehen und strafen kann, wenn es sein soll. Ja. Diese Auflagen sind das genau unter anderem. Aber es geht natürlich viel weiter, weil sie auch generell den Kryptomarkt weiter regulieren wollen.
Okay, aber das heißt Game Over für Titel in Europa eigentlich?
Weiß ich nicht. Auch die könnten auf die Idee kommen, die dann bestehenden Regelungen zu erfüllen und dann legit tätig zu sein, aber dann ist ja auch okay. Ja, also schauen wir mal, ob das gelingen kann. Ich bin auch gespannt, ja. Aber jetzt muss man dazu sagen, das ist schon nicht so ganz untrivial, weil das natürlich gerade auf den Börsen, jetzt nicht unbedingt bei unserem Broker zum Beispiel, aber auf den Börsen ja oft ein Gegenpaar ist, ja, beim Trading, und dann das Trading dadurch natürlich massiv beeinflusst würde, wenn wir zum Beispiel unsere ganzen Täterpaare hier runternehmen müssten und gegen was anderes, Fiat oder sonstiges, tauschen. Ja.
Und das würde ja dann am Ende auch Coinbase in die Hände spielen, weil die stecken ja zum Teil auch hinter dem Täter-Konkurrenten USD-Coin, USDC. Das heißt, am Ende würden dann die Amis das Game für sich entscheiden.
More or less, ja, wobei man dazu sagen muss, dass Coinbase hier einen ähnlichen Approach fährt wie Bitbanda und wirklich versucht, hier auch alle möglichen Regularien einzuhalten und Compliance hochzuhalten. Insofern könnt ihr mir vorstellen, dass die hier auch sich durchsetzen werden, ja, am Ende.
Okay. Da spricht ja dann auch vieles dafür, dass Bitbanda auch mal einen Stablecoin macht.
Wir haben ja zwei ganz tolle native Coins, den Best und den Ban, ja. Ist aber nicht wirklich davon auszugehen, dass einer davon ein Stablecoin wird. Zumindest aktuell könnte ich das nicht bestätigen.
Okay, alles klar. Noch eine letzte Frage an euch persönlich. Ihr seid ja wahrscheinlich mehr als 8 Stunden pro Tag mit dem Krypto-Thema beschäftigt. Wenn ihr dann nach Hause geht, könnt ihr das noch hören oder setzt ihr euch dann tatsächlich zu Hause noch hin und tradet auch wie alle anderen? Nathalie, wie schaut es bei dir aus?
Also gut, ich bin ein bisschen untriebig, muss ich sagen, aber ich habe daheim schon noch meine Kryptos, also meine Themen daheim auch noch, weil ich einfach, erstens einmal, wenn ich was Interessantes sehe, was Leute machen, dann will ich es gerne selber probieren oft. Ja. Also ich bin ein Mensch, ich bin sehr viel, ich möchte wissen, was meine Klienten tun. Ja. Weil nur wenn ich weiß, was sie wirklich tun, kann ich auch die steuerlichen Folgen beurteilen. Deswegen ist es schon so, dass ich mir die Dinge einfach anschaue. Ich habe jetzt unlängst einmal, vielleicht eine witzige Geschichte, dieses Gaming, also Blockchain-Gaming zu hören, das Anxie Infinity zum Beispiel. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt auch probieren, weil das habe ich so lustig gefunden, dass man diese Anxie spreaden kann und habe dann halt auch daheim einmal das mir angeschaut, bin aber drauf gekommen, dass ich nicht der Spieler bin, ja, aber es ist total faszinierend, was sich da entwickelt, also auch dieses ganze Gaming to Earn, diese Spiele, also Leute leben vom Spielen, ja, und bauen sich da Vermögen eigentlich auch auf, ja, wenn man es geschickt macht, ja. Es ist eine ganz andere Generation, aber es ist extrem auch im Steuerrecht dann interessant, weil das ist auch was vorher nicht gegeben hat, wird nur lustig werden, sage ich mal.
Okay, spannend. Also Nathalie, bei dir gibt es Crypto-Gaming zu Hause, zumindest ab und zu. Oliver, wie schaut es bei dir aus? Zu Hause auf der Couch mit der Bitbanda-App?
Selbstverständlich, tatsächlich auch, natürlich. Bin ich da auch privat fleißig am Traden. Unglücklicherweise habe ich nicht wahnsinnig viel Zeit dafür, versuche aber trotzdem auch über den Job hinausgehend mich wie die Nathalie auch am Laufenden zu halten, auch mit Produkten, die wir zum Beispiel noch nicht anbieten. Ja. Es muss dazu sagen, es fällt mir immer schwerer dahingehend, weil die Zeit einfach fehlt und weil die Geschwindigkeit, mit der sich neue Sachen auftun, ja, immer größer wird. Kommt mir gefühlt vor, ja, egal ob jetzt es DeFi war, NFT, dann bist du schon wieder mit dem Gaming hinten nach, ja. Also da umfassend am Laufenden zu bleiben, ist echt eine Challenge, aber macht auch Spaß und das macht man dann natürlich auch in der Freizeit. Und wenn ich gerade mal nicht in Krypto bin, dann spiele ich wahnsinnig gern mit meinem kleinen Sohn, der macht auch viel Spaß.
Okay, super. Na gut, aber für das gibt es ja auch Trending Topics unter anderem. Also wir bleiben für euch am Ball bei diesen Themen. Nathalie, Oliver, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Vielen Dank. Mein Vergnügen.
Ja, das waren Nathalie Enzinger, ihres Zeichens Steuerberaterin, die spezialisiert auf Crypto-Assets ist, und Oliver Stauber, seines Zeichens Chief Legal Officer bei Bitpanda. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei Zebras und Unicorns melden. Bis dann und ciao.